Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin der glücklichste Moderator der Welt, denn ich muss das Ganze nicht alleine bestreiten, sondern habe den sehr coolen Alex Trücker an meiner Seite.
Hallo Julius, die Moderationen werden immer kreativer, immer ironischer, auch sarkastischer. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Ja, schön, dass wir in eine neue Runde starten. 23. Spieltag steht bevor in der Bundesliga. Die Europa League ist ja noch gar nicht zu Ende gespielt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Deswegen müssen wir einen kleinen Disclaimer hier und da machen. Na, alle Spiele oder alle Mannschaften, die am Wochenende in der Bundesliga am Start sind, haben noch nicht ihre Spiele absolviert. Deswegen ein bisschen bin ich durcheinander noch.
Bin ja, noch es nicht so geht im Schlag auf Schlag und Leipzig und Dortmund haben noch Pflichtspiele, die wir nicht so ganz mit reinnehmen können, aber das betrifft dann eben auch nur 2 von 9 Spielen und auch da kann man natürlich trotzdem versuchen, einen Blick vorauszuwerfen, gerade auch auf die Gegner, die auf die jeweiligen Vereine warten. Die haben schon gespielt, beziehungsweise müssen unter der Woche gar nicht ran. Deswegen werden wir es angehen nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr. Das bezieht sich eben auf die Quoten, die sich jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter auch verändern können und könnten. Und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn es eben kein Spaß mehr ist, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote und Anlaufstellen, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. Das haben wir vorweggeschickt und jetzt starten wir in den 23. Spieltag. Das ist richtig gesagt. Du bist also zumindest noch nicht so verwirrt, dass du die Zahlen durcheinander kriegst. 23, 22 sind schon gespielt und wir starten an diesem Spieltag tatsächlich auch direkt mit einem recht spannenden Duell rein. Und das kann man vor allen Dingen sagen, weil Mainz zu Hause spielt. Zu Hause empfangen sie Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen ist auch sehr gut drauf. Mainz haben wir aber auch schon öfter erwähnt, unter anderem die beste Defensive der Liga insgesamt nach dem letzten Spieltag, wo Bayern ja abreißen lassen musste, und die beste Heimdefensive sowieso. Also ein sehr schwer zu knackender Gegner, der jetzt auf diese ja doch wieder berauschenden Leverkusen erwartet. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob Mainz es schafft, die Schotten dicht zu halten gegen eine Mannschaft, die jetzt gerade wieder mit so viel Qualität und vor allen Dingen dann auch Positivtrend ausgestattet ist.
Ja, Leverkusen auch richtig stark drauf. Die letzten 4 Spiele gewonnen, seit 5 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und bei diesen 4 Siegen 16 Tore geschossen. Das ist erstaunlich zuletzt. Ne? 4-2 Stuttgart, 5-2 Dortmund, 5-1 Augsburg, um nur die letzten herausragenden Ergebnisse aus Leverkusener Sicht zu nennen. Also richtig, richtig knackiges Spiel. Geht ja auch um Europa. Es trifft der Dritte auf den 9. Jetzt klingt Platz 9 natürlich wenig nach Europa, aber es sind nur 2 Punkte auf den Champions League-Rang für Mainz. Ne, 3 sind es, ne? So, sorry, verguckt. 3 Punkte nur, also ja. Platz 9 und Platz 4 trennen einfach nur 3 Pünktchen, sprich ein Heimsieg von Mainz gegen Leverkusen und die schnuppern da richtig oben ran, Platz 4, 5, 6, je nachdem, wie die anderen Mannschaften spielen. Also einiges an Brisanz an diesem Freitagabend gegeben.
Ja, Mainz befindet sich noch mitten in diesem Knäuel, was da irgendwie bis Platz 4 sehr, sehr dicht in Schlagdistanz ist. Leverkusen hat sich durch die 4 Siege in Folge, die sie jetzt wieder eingefahren haben, und durch die guten Ergebnisse so ein bisschen abgesetzt und zählt mehr zu diesen oberen 3, die so ein bisschen über den Ding schweben. Ne? Also Bayern sowieso auf der 1 und dann Dortmund auch nochmal 5 Punkte vor den Leverkusenern. Dann kommen die Leverkusener, die haben auch schon 7 Punkte Vorsprung auf den 4. aus Leipzig. Also das ist so ein bisschen die obere Garde in dieser Saison, die sich dann doch herauskristallisiert bei so vielen Mannschaften, die irgendwie auf Augenhöhe agieren in dieser Saison. Mainz ist eine dieser Mannschaften, die auf Augenhöhe agiert, weil sie an guten Tagen und vor allen Dingen auch in Heimspielen jeder Mannschaft gefährlich werden können. Ne? Man hat ganz klar gesehen, auch am letzten Spieltag auswärts bei Freiburg, da hatte Mainz auch einen ganz klaren Spielplan. Der basiert eben auf dieser sehr stabilen Defensive, 24 Gegentore nur in dieser Saison, eben damit die beste Defensive überhaupt. Zu Hause insgesamt nur 5 Gegentore, also da läuft es ja sehr gut. Und dann eben klar der Fokus auf die Konter, auf einen Johnny Burkhardt, der die Chance nutzen soll, der im Moment ein bisschen Ladehemmung hat, aber das ist der Plan, der in der Hinrunde sehr gut aufging und das ist auch weiter der Plan. Ich glaube, das wurde auch am letzten Wochenende ersichtlich. Und das ist durchaus, ja, sagen wir mal so, ein Matchup wieder, wo Leverkusen prinzipiell auch mal einen Stolperer drin haben könnte. Denn wir haben ja jetzt zum Beispiel berauschende Spiele von Leverkusen gegen Dortmund gesehen, die einfach auch durch ihre eigene Spielanlage überhaupt nicht versucht haben, wirklich diese eigenen Konter von Leverkusen zu unterbinden. Wenn Mainz aber viel tiefer steht als andere Mannschaften, diszipliniert verteidigt, dann wird Leverkusen sehr wenig Umschaltbewegung haben. Und dieses Privileg, sage ich mal, des schnellen Umschaltens, was die Bundesliga ja generell sehr gerne mag, könnte auch bei Mainz liegen. Also tatsächlich ist das wieder so ein Spiel, wo man vielleicht tabellarisch und qualitativ sagt, die Mannschaften liegen nicht komplett nebeneinander oder auf Augenhöhe, aber vom Spielstil, vom Matchup her, ist es schon ein Duell, wo man sagen kann, es könnte eng werden.
Ja, du hast den Stolperer, den möglichen, der Leverkusen angesprochen. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Die Quoten natürlich auch nicht. Es gibt ja sogar eine 2,15er Quote im Schnitt auf Leverkusen. Das spricht ja auch schon Bände, obwohl die so stark drauf sind. Du hast die Heimstärke angesprochen. Die Mainzer, die viertbeste Heimmannschaft, bekommen aber die zweitbeste Auswärtsmannschaft als Gegner. Also da ist auch einiges geboten. Bei Leverkusen macht natürlich die Abwehr Sorgen grundsätzlich. Also der Sturm, ne, ist grandios. Aber die Abwehr hat in den letzten 10 Spielen kein zu Null eingefahren. Also in den letzten 10 Spielen gab es immer mindestens ein, sehr oft sogar zwei Gegentore. Also wirklich, ich glaube in 8 oder 7 der 10 Spiele gab es wirklich auch zwei Gegentreffer. Das macht Hoffnung aus Sicht der Mainzer, die, wie gesagt, ja sowieso sehr, sehr, sehr heimstark sind. Erst eine Heimniederlage und du hast es angesprochen, erst 5 Heimgegentore. Also da ist einiges geboten in dem Spiel. Ich bin echt gespannt und ja, die Voraussetzungen sind für mich so, dass ich glaube, wir werden Tore auf beiden Seiten sehen. Ich glaube, das ist jetzt kein bahnbrechender Tipp, den hast du wahrscheinlich auch auf dem Zettel gehabt. Also beide Mannschaften treffen für mich, liegt nahe, ne? Die einen sind heimstark, die anderen sind offensiv stark, gleichzeitig aber in der Defensive immer wieder anfällig. Also wer sich im Dreiweg fernhält, der sollte mal auf beide Treffen blicken.
Ja, was ich auch nicht komplett uninteressant finde, gibt immerhin noch 1,5er-Quoten, ist der Tipp unter 3,5 Tore. Denn ich rechne nicht unbedingt damit, dass Leverkusen sich in einen Rausch spielt wie in den letzten Tagen. Habe ich ja eben schon ausgeführt, warum ich damit rechne, dass man nicht wie in den letzten Spielen da jetzt mit 4, 5 Toren von Leverkusener Seite rechnen wird. Es geht, wie gesagt, auch gegen die beste Defensive der Liga. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, wenn das der Maßstab ist. Und ich glaube schon, Mainz kann sie da über weite Strecken des Spiels ein bisschen mehr zur Verzweiflung bringen als andere Teams. Und wenn wir da eben dann trotzdem für die beste Defensive der Liga bei unter 3,5 Toren noch 1,5er-Quoten haben, liegt es daran, dass Leverkusen in letzter Zeit sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Ich glaube aber, wie gesagt, das wird sehr viel enger. Im Dreiweg könnte ich mir trotzdem natürlich auch vorstellen, dass irgendwie dieser Lauf und die Qualität von Leverkusen sich durchsetzt. Ein 2-1 vielleicht dann am Ende wäre ein Ergebnis, was ich mir vorstellen kann. Aber eben ein engeres und nicht so deutliches und damit auch weniger Tore vielleicht, als man vermutet, wenn man auf die letzten Ergebnisse der Leverkusener blickt. Deswegen wird es enger sein. Deswegen halte ich mich auch vom Dreiweg fern, weil enge Spiele können natürlich in beide Richtungen kippen in ein, zwei Situationen. Und wie gesagt, so 4, 5 Tore von Leverkusen, die sehe ich hier nicht. Deshalb, ja, finde ich den Tipp auch noch ganz interessant, weil du normalerweise auch in Spielen für unter 3,5, das ist so ein Tipp, da kriegst du noch 1-2er-Quoten oder so. Hier hat Leverkusen die Quote in den letzten Wochen noch ein bisschen nach oben geschossen. Deswegen wollte ich die auch nochmal erwähnen.
Ich möchte auch nochmal eine erwähnen. Leverkusen gewinnt beide Treffen 3,70 bei Bwin. Gefällt mir wieder sehr, weil die Quote einfach so hoch ist für, ne, ein schnödes 2:1, was bei Leverkusens Form wahrscheinlich die wenigsten überraschen würde. Ne? Du hast das obligatorische Gegentor mal wieder, du hast aber die bessere Mannschaft, die am Ende gewinnt und du hast einfach eine 3,70er Quote. Also kann man sich mal notieren.
Kann man sich notieren und notieren kann man sich auch, dass wir hier den ersten Cut quasi machen und zum nächsten Spiel rüberspringen. Es ist das Duell zwischen Bielefeld und Union Berlin, damit zwischen zwei Mannschaften, die am letzten Wochenende dann keine Punkte einfahren konnten. Bielefeld unterlag gegen Hoffenheim und die Unioner, die ja sind nach Max Kruse weiter punktlos, auch gegen Dortmund musste man sich geschlagen geben. Ja, war auch tatsächlich, wenn man sich zumindest die letzten Auftritte von Union Berlin gegen Borussia Dortmund auch in der Alten Försterei in Erinnerung ruft, sich auch in Erinnerung ruft, wie Dortmund noch gegen Leverkusen aufgetreten ist, dass Haaland auch gefehlt hat, war es, glaube ich, auch eher, ja, zumindest so ein kleiner Wink, dass Union Berlin jetzt in der Phase der Saison angekommen ist, vielleicht auch sportlich. Sie haben ja übrigens auch nicht nur Max Kruse abgegeben, sondern auch Marvin Friedrich hinten, ne? Also nach und nach.
Vergisst man immer wieder gerne, ne?
Wir absolut, reden auch wenn du dazu dann auch noch ein bisschen weiter zurückblickst auf den Sommer mit Robert Andrich, dann hast du jetzt eigentlich zentral jeweils einen sehr wichtigen Spieler abgegeben und dich vielleicht nicht unbedingt verstärkt, sehr seriös gewirtschaftet, den Klassenerhalt eigentlich schon festgemacht in der Tabelle. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Union Berlin jetzt eben in der Phase ist, wo man nicht mehr ganz so leicht Punkte sammeln wird und wo man sich auch freuen kann, dass man den Hauptteil der Arbeit in der Hinrunde erledigt hat, sagen wir es mal so.
Ja, wir erwähnen hier Friedrich immer eigentlich gar nicht, ne? Wir sprechen immer über Kruse und dessen Abgang zwei, dreimal schon thematisiert.
Er ist ein bisschen schillernder.
Er ist ein bisschen schillernder, natürlich, aber man sollte auch nicht vergessen, dass der Abwehrchef fehlt und das macht sich ja auch bemerkbar, nämlich vorne und hinten hapert es ja, beide Spiele verloren, seit der, zuletzt, du hast es erwähnt, aber vorne auch zwei und drei, kein Tor geschossen, sorry, also vorne fehlt Kruse, weil, ne, keine Tore mehr zuletzt und hinten fehlt Friedrich, weil sie haben 3-0 gegen Dortmund verloren und 2-0 gegen Augsburg, deswegen schmerzen einfach beide Abgänge, die Unioner sehr. Mal sehen, wie schmerzhaft das in Bielefeld wird, die ja trotzdem super, super gut drauf sind, auch wenn sie jetzt mal wieder verloren haben, aber davor hatten sie ja, ich meine, 7 Spiele in Folge, 6 oder 7, nicht verloren, ja, und waren richtig, richtig gut drauf. Und ich erwähne das nochmal gern, in Hoffenheim ist das keine Schande, das ist eine richtig, richtig starke Mannschaft. Ich war überhaupt nicht überrascht, dass Hoffenheim dieses Ding gewinnt. Jetzt aber zu Hause würde ich sagen, da könnte für Bielefeld gegen diese angeschlagene Unioner wieder einiges gehen, nämlich bis zu 3 Punkte.
Ja, also doppelte Chance liegt hier nahe, gibt 1,6er-Quoten im Schnitt auf Bielefeld, also unentschieden oder Sieg Bielefeld, dass sie da mindestens einen Punkt mitnehmen. Und das ist für mich tatsächlich auch erstmal so. Natürlich können wir gerne auch gucken, ob es da vielleicht spannendere Quoten gibt von der Höhe. Aber wenn ich drauf gucke erstmal und man auch das Ergebnis vorhersagen will, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass Bielefeld hier wieder einen Punkt einfährt. Ich glaube auch generell, dass das kein spektakuläres Spiel wird. Du hast die neue, ja, auch Offensivschwäche von Union in den letzten Spielen so ein bisschen angesprochen. Bielefeld kann auch verteidigen, das kommt ja auch noch dazu. Und Bielefeld selber ist jetzt aber auch kein Torgarant, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier wirklich ein sehr ruppiges Spiel sehen werden. Eins, was ja auch nicht unbedingt, sage ich mal, im Ästhetik-Ranking hier bei diesem Spieltag irgendwo auf den oberen Rängen zu finden sein wird von den Partien. Und dass das sich auch niederschlägt, dass wir relativ wenig Tore sehen werden. Ich kann mir hier gerade auswärts dann auch noch, ja, wie gesagt, deutlich besser vorstellen, dass Bielefeld hier mindestens einen Punkt mitnimmt und auf die ungeschlagene Serie doch irgendwie wieder zurückkommt nach dem Ausrutscher fast dann gegen Hoffenheim, als dass Union Berlin jetzt gerade in Bielefeld auf einmal so vieles besser macht, dass man hier am Ende den Sieger sieht. Trotzdem sind sie im Dreiweg Favorit. Das heißt, deshalb ist auch die Quote doppelte Chance 1x noch durchaus spielbar von den Quoten her, ein bisschen lukrativer. Und da finde ich mich so ein, muss ich ehrlich sagen.
Wenig Tore ist auch meine Prognose grundsätzlich, unabhängig vom Spielausgang. Die Bielefelder sind die angriffsschwächste Mannschaft der Bundesliga zu Hause, zusammen mit den Fürthern. 11 Spiele, 11 Tore. Das ist sehr, sehr mager. Die Abwehr ist aber traditionell nicht schlecht bei den Bielefeldern, schon öfters erwähnt. Sie tun sich grundsätzlich aber zu Hause mit dem Siegen schwer. Sie haben erst einen Sieg eingefahren. Also deswegen ein bisschen Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, der Tipp auf die Bielefelder grundsätzlich. Auch wenn wir beide eher dazu neigen, was aber natürlich eher mit der guten Form zuletzt der Bielefelder und der eher schlechten der Unioner zu tun, aber nichtsdestotrotz, es wird schwierig, es wird brenzlig, es wird kritisch, es wird eng, es wird umkämpft. Also, ne? Bielefeld gut drauf, aber sie schießen wenig Tore und sie tun sich zu Hause so, so schwer mit dem Gewinn. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Deswegen wenig Tore grundsätzlich und dann ganz ehrlich 1-0, 0-0, 1-1. Das sind die drei Ergebnisse, die ich auf dem Zettel habe. Also ein Union-Auswärtssieg würde mich eher überraschen. Würde ich natürlich niemals ausschließen wollen. Union ist dafür immer bekannt, dass sie ab und zu mal aus dem Nichts gute Ergebnisse holen. Grundsätzlich vom Bauchgefühl eher bin ich eher bei 1-0, 0-0, 1-1. Also sprich sehr, sehr wenig Tore. Under 2-5 liegt nahe. Könnte mir sogar Under 1-5 vorstellen als Tipp. Aber schon das Under 1 oder Both to Score No, ne, ist die andere Option. Also wirklich grundsätzlich einfach, dass wenig Tore fallen und dann vielleicht schießt Bielefeld dieses eine mehr.
Ja.
Dass es zum Sieg reicht. Also es überraschen wird es mich nicht, denn Union. Ja, ein bisschen macht man sich Sorgen, ne, aktuell. Also ich glaube, da geht es eher in der Tabelle.
Was heißt Sorgen? Ich glaube, Saisonziel Nummer 1.
Ja, ja.
Klassenerhalt, das ist safe und sie haben ein bisschen Geld wieder mitgenommen und denken langfristig. Aber alle Träume, ja, dass man vielleicht nach Conference League noch Euro League oder sogar Champions League oder sowas nachschieben könnte, das löst sich halt jetzt so langsam in Luft auf, ne?
Ja gut, so weit ist es noch nicht. Sie sind ja punktgleich mit Rang 4, also auch da, ne? Die Tabelle spricht natürlich anderes, aber so von der Entwicklung her, glaube ich, wird es eher Richtung Mittelmaß weitergehen. Also die Luft sollte ihnen normalerweise ausgehen, aber wer weiß. Man kann sich auch irren. Bei Union weiß man ja auch nie. Ne? Die sind immer mal wieder für eine Überraschung gut.
Absolut. lass uns zum nächsten Spiel kommen, für das ich eine fantastische Anmoderation parat habe. Denn im nächsten Spiel wird es keinen Burgfrieden geben. Augsburg spielt gegen Freiburg. Und in diesem Duell der beiden Burgen quasi geht es vor allen Dingen um Freiburg natürlich wieder um einiges, denn für Augsburg wieder um einiges, denn die stehen weiterhin unten drin, haben es ja geschafft, sich vom direkten Abstiegsplatz nochmal nach oben zu katapultieren, profitieren auch weiter von der Schwäche der Stuttgarter. Aber dieser eine Sieg, den man zwischendurch eingefahren hat, der einen dann eben auch so ein bisschen weggebracht hat und zumindest auf den Relegationsplatz hat, der wurde direkt wieder gefolgt von der Niederlage und auch ganz ehrlich einer am Ende verdienten Niederlage. 3:2 klingt auch nicht so deutlich, wie das Spiel am Ende war. Also ja, auch gegen schwächelnde Gladbacher hat man sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und Augsburg ist weiter eine Mannschaft, die wird entweder in der Liga bleiben, weil sie irgendwann mal überraschend doch wieder 3 Punkte holt. Aber so wie sie spielen, muss ich auch sagen, ja, auch nach 23 Spielen müssen wir dasselbe Fazit spielen wie nach 5 Spielen. Mensch, da habe ich irgendwie doch mehr erwartet in der ersten richtigen Saison von Weinziel wieder.
Da hast du mehr erwartet. Ich habe
Ja.
genau das erwartet, dass sie genau bestenfalls auf dem
Nein, aber
Relegationsplatz
ich habe schon, also man hat, sieht
sind.
ja weiter eigentlich fast das Heiko Herrlich Augsburg und man hat den Trainer gewechselt tief in der kurz vor Ende der letzten Saison. Man hat ihm da eine ganze Vorbereitung gegeben und ich habe schon damit gerechnet, dass man zumindest mehr Spielidee, mehr klaren Plan sieht und auch dann doch mal Spiele zwischendrin ja drin hat, wo du auch sagst, okay, das sind die Anlagen, wahrscheinlich gewinnen sie so und so auch mal ein Spiel, selbst wenn sie das verlieren, dass du mal was siehst, wo du sagst, ach so, so wollen sie das nächste Spiel dann angehen, das ist der Plan, so wollen sie es gewinnen. Die Augsburger Siege, die ihnen auch diese Punkte gebracht haben, fühlen sich ja immer an wie Zufallsprodukte. Also auch dieser Bayern-Sieg oder so, das kann ja am nächsten Wochenende, wenn du sie dann spielen siehst, keiner mehr erklären, wo das herkam und wie das zustande gekommen ist.
Ja, aber zumindest gerade in Heimspielen siehst du eben schon immer wieder was, wo du sagst, ach, deswegen sind die in der Liga und bleiben sie vielleicht auch in der Liga und deswegen halten sie an Weinziel fest. Also gerade zu Hause schaffen sie es immer wieder, Gegner zu überrumpeln und sehr gute Leistungen an den Tag zu legen. Also da sollte man schon vorsichtig sein. Und im Endeffekt, so ein Heimspiel gegen Freiburg ist ja just, finde ich, so ein Spiel, wo es mal wieder klappen könnte, grundsätzlich für die Augsburger. Gerade in einem Heimspiel. Wenn es ein Auswärtsspiel wäre, würde ich mir Sorgen machen. Also wirklich, wäre mein Tipp ganz klar, Freiburg holt das. Aber in einem Heimspiel gegen wackelnde Freiburger, die ihr Mojo quasi komplett verloren haben, bei denen es nicht mehr rund läuft seit vielen, vielen Spielen.
Ja, das ist eher der Punkt, ne, dass Freiburg tatsächlich gerade eben auch in so einer Saisonphase ist, wo sie mal wieder nach einer guten Hinrunde nicht so richtig dran anknüpfen können, haben ja die Hinrunde auf Platz 3 beendet und seitdem quasi nur noch 3 oder 4 Punkte gesammelt und stehen mittlerweile auf Platz 6 und haben auch mit Union Berlin und Köln und Mainz und Eintracht Frankfurt auch noch so viele Vereine direkt im Rücken, dass man da ganz schnell sogar direkt aus den europäischen Plätzen noch wieder rausfallen könnte. Es liegt eben auch daran, dass das alles nicht mehr so, ja, reibungslos läuft. Auch das Spiel gegen Mainz haben wir gesehen. Man macht sehr, sehr viel. Der Gegner lässt die Freiburger laufen, aber man kann davon eben von dieser Dominanz dann nicht mehr so profitieren, weil man nicht mehr so zielstrebig ist, weil man nicht mehr so effektiv ist. Und das, ja, gerade diese Effektivität und vielleicht auch tatsächlich das Spielglück der Hinrunde, das fehlt den Freiburgern im Moment wieder. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen sind die Spiele mit ihrer Beteiligung auch wieder ein bisschen zäher geworden, sag ich mal. Und nach dem letzten Spiel, über das wir gesprochen haben, nämlich Bielefeld Union, rechne ich auch hier, gerade auch, weil Augsburg da ja durchaus ein berechtigtes Interesse hat, dazu beizutragen, nicht unbedingt mit einem ansehnlichen Spiel.
Nee, ich glaube, das wird ähnlich wie zuletzt Freiburg-Mainz vom Auftreten her grundsätzlich oder auch wie Köln, Freiburg. Das waren alles so Spiele, die typische Bundesliga-Mittelmaßspiele eigentlich, auch wenn man Freiburg mit Blick auf die Tabelle natürlich da ein bisschen Unrecht tut, weil sie ne, sehr, sehr gut dastehen. Aber so von der Performance her, von den Level der Fähigkeiten beider Mannschaften her, sind das so Spiele, die so typische, ausgeglichene, schwer zu tippende Bundesligaspiele sind. Und das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Ne? 1-0 hat Köln gegen Freiburg gewonnen mit Ach und Krach und es war eher unverdient. Freiburg hat ja da alles reingehauen in der zweiten Halbzeit und hatte ja einfach Pech auch. Ja, Mainz-Freiburg war ja auch so ein typisches 1-1, mein 1-1-Tipp übrigens, falls du dich erinnerst, ne? Auf Augenhöhe, wo sich mit Hauen stechen beide Mannschaften wenig nehmen. Genauso in die Richtung kann auch Augsburg-Freiburg wieder gehen. Und dann kann es natürlich sein, dass Mainz dieses eine Tor, sorry, Freiburg dieses eine Tor mehr schießt oder einfach Augsburg, weil sie zu Hause einfach, warum auch immer, einen besseren Flow haben, dieses eine Tor mehr schießt. Schwer zu tippen. Also
Ich bin da aber
tue ich
bei
mich
dir und
schwer.
tatsächlich habe ich mich so nach und nach irgendwie doch bei diesem Spiel tatsächlich das erste Mal auch Dreiweg heute eingependelt aufs Unentschieden. Ich glaube tatsächlich, dass die Punkteteilung hier mit Abstand die wahrscheinlichste Variante ist irgendwie, dass man wirklich auch wieder Richtung 1-1 schielen könnte, dass Freiburg viel macht, vielleicht dann sogar blöderweise durch einen Konter in Rückstand gerät und man dann doch noch nach dem 10. Standard, nach der 10. Ecke, die man sich durch die Überlegenheit erarbeitet hat, den Ausgleich schafft. Das wäre so ein klassischer Spielverlauf, der wie gesagt auch sehr an das Mainz-Spiel dann in der letzten Woche erinnern könnte. Und das sehe ich hier tatsächlich auch. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen und die Leute, die uns länger verfolgen, wissen ja auch alleine aus Aberglauben brauche ich immer mein Unentschieden mit im Tippschein sozusagen. Und das ist heute gefunden bei Augsburg-Freiburg.
Ich tippe die Hälfte davon sozusagen. Also ich tippe unentschieden zur Halbzeit. Denn da bin ich auch bei Quoten von über 2-0, ist ja fast immer traditionell so. Und ja, Dreiweg kann hinten raus, kann immer irgendwas passieren, aber zur Halbzeit erwarte ich, dass sie eher mit einem 0-0 beispielsweise in die Kabinen gehen, was ja nicht gerade selten der Fall ist. Von daher unentschieden zur Halbzeit mal etwas, was ich ab und zu ganz gerne tippe, aber nicht so häufig hier on air sage. Deswegen gehe ich mal wieder in die Richtung.
Ja, endlich mal ein bisschen Abwechslung von dir. Vielen Dank. Also das finde ich aber auch ein schöner Tipp und ob dann zur Halbzeit oder am Ende, wahrscheinlich würden diese beiden Mannschaften sich ein Duell auf Augenhöhe liefern, auch wenn es die Tabelle nicht so ganz deutlich macht, dass man da so dicht beieinander ist, wie es dann auf dem Platz sein wird. Wir rechnen trotzdem beide damit und wir rechnen natürlich auch fest damit, dass ihr eigentlich diese Tipps schon kennt, die wir euch hier nebenbei geben, aber wir sagen es trotzdem nochmal, schaut doch mal auf wettbasis.com vorbei, denn da gibt es nicht nur die Vorschauen auf die Bundesliga, sondern auch auf den internationalen Fußball. Kann man sich toll vorbereiten mit zahlreichen Spielberichten. Man hat auch generell auch in Newsform immer die Übersicht, wo wird überhaupt was im TV ausgestrahlt. Langzeitwetten, wir haben jetzt gerade natürlich gestern und vorgestern die Champions League-Spiele gesehen am Dienstag und Mittwoch. Da kann man auch schon mal gucken, wie sind denn überhaupt die Quoten? Wer gewinnt die CL? Wer hat die besten Chancen auf den Sieg? Auch solche Sachen sind ja durchaus mal spannend. Kann man gerne reingucken auf wettbasis.com. Das zwischendurch einmal als sachdienlicher Hinweis, wie man so schön sagt. Und wir machen weiter mit Stuttgart gegen Bochum und damit einer Mannschaft, die Aufsteiger ist und sehr gut dasteht, was den Kampf um den Klassenerhalt angeht. Und eine Mannschaft, die im zweiten Jahr Bundesliga wieder unterwegs ist, die überhaupt nicht mehr gut dasteht, was den Kampf um den Klassenerhalt angeht. Stuttgart 4 Spiele in Folge verloren, wir haben es schon angedeutet. In den letzten beiden Spielen konnten sie zumindest 2 Tore jeweils erzielen, aber haben trotzdem beide verloren. Gegen Leverkusen und gegen Frankfurt 3-2 und 4-2. Und jetzt ist man eben auf einmal schon 4 Punkte hinterm Relegationsplatz. Und auch wenn man Bochum gerade nach dem letzten Wochenende, Alex, nur loben kann, ist das ein Aufsteiger, gegen den Stuttgart schon fast gewinnen muss, wenn sie dranbleiben wollen, ne?
Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Auf dem Papier ist das ein Pflichtsieg für Stuttgart. Klingt natürlich ein bisschen despektierlich gegenüber den Bochumern. So ist es ja gar nicht gemeint. Aber aus Stuttgarter Sicht ein Heimspiel gegen den Aufsteiger. Vorab, ne, auf dem Papier sind das die Spiele, wo du 3 Punkte mitnehmen musst aus Stuttgarter Sicht. Und natürlich erst recht, wenn du in der Tabelle so dermaßen schlecht dastehst, nämlich mitten im Abstiegskampf und zwar hier wirklich berechtigte Sorgen über den Klassenverbleib machen musst, dann ist das erst recht ein Pflichtsieg, eigentlich auf dem Papier. Aber ob das pflichtgemäß eingefahren wird, ich glaube, da machen wir uns beide große Sorgen mit Blick auf die Bochumer Saison, vor allem aber mit Blick auf das rauschhafte 4:2 gegen die Bayern.
Ja, also ein fantastisches Spiel, fantastische erste Halbzeit, absolute Traumtore. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das erstens natürlich nochmal in der Tabelle wieder wichtige 3 Punkte bedeutet hat. Bochum mittlerweile bei 28 Punkten. Wenn ja gerade bei den direkten Abstiegsplätzen jetzt nicht mehr wahnsinnig viel in Bewegung gerät und da kann man eben auch selber für sorgen, wenn man Stuttgart weiter distanziert auf Platz 17, ne, Fürth scheint ja eh noch so ein bisschen weiter abgeschrieben, dann hat man ja, sehr, sehr, sehr gute Chancen auf das Saisonziel Klassenerhalt und man wird definitiv mit sehr, sehr breiter Brust anreisen. Auch das ist jetzt natürlich auch der Punkt, der noch dazu kommt. Auf der anderen Seite hast du Stuttgart und es ist tatsächlich in diesem Duell das Wechselspiel eben diese sehr breite, verdientermaßen breite Brust von Bochum gegen ein Stuttgart, was verunsichert ist. Also auch da schon im anderen Format heute mit dem Stuttgart-Experten gesprochen über dieses anstehende Spiel und vor allen Dingen auch zurückgeguckt auf die beiden letzten Spiele, wo man es ja sogar mal geschafft hat, wieder jeweils 2 Tore zu erzielen, aber bei Standards sehr leicht anfällig war deswegen 3-2 gegen Frankfurt verloren hat. Gegen Leverkusen kannst du mal verlieren, natürlich. Andererseits sind nicht mehr unendlich viele Spiele und gegen irgendwen musst du dann irgendwann gewinnen und dieser Druck steigt von Spiel zu Spiel, wenn du nirgendwo diese 3 Punkte einfährst. Die Mannschaft ist sehr jung und ich glaube tatsächlich, dass diese Abgezocktheit auf der einen Seite die breite Brust bei Bochum und auf der anderen Seite diese Verunsicherung, die jungen Spieler, die vielleicht auch nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass sie so tief drinstecken, das ist schon wieder eine Ausgangslage, die auch dieses Spiel am Ende entscheiden könnte.
Ja, und die Abwehr macht natürlich auch enorme Sorgen bei Stuttgart grundsätzlich. Also, dass sie sehr schlecht drauf sind und 7 Spiele nicht gewonnen haben, ist das eine, aber auch wie sie sich verloren haben, vor allem wie viele Gegentore sie kassieren. 2 gegen Leipzig, 2 gegen Freiburg, 3 gegen Frankfurt und jetzt 4 gegen Leverkusen. Das ist kein positiver Trend, das macht nicht wirklich Hoffnung. Also die Abwehr ist sehr, sehr labil, sehr, sehr anfällig. Und just dann kommen diese euphorisierten 4 Tore Bochumer in die Mercedes-Benz Arena. Also man macht sich schon irgendwo Sorgen. Gleichzeitig macht das es Bochum ist als Gegner irgendwo auch Hoffnung. Auch da wieder mit Blick auf die Auswärtstabelle. Nur eine Mannschaft ist auswärts schwächer als Bochum. Das sind nämlich die Fürther. Keine Mannschaft hat weniger Auswärtstore geschossen als die Bochumer. Nur 7 Stück haben die in 11 Spielen zustande gebracht. Also eigentlich sollte da für Stuttgart schon was gehen, ne? Wenn man dieses 4-2 mal ausklammert gegen die Bayern, die, ne, nochmal grandioses Spiel, aber wenn man dieses Spiel mal wegnimmt,
dann
sollte
ist Bochum ja trotzdem die bessere Mannschaft, finde ich.
Sollte also Stuttgart 3 Punkte eigentlich einfahren können gegen Bochum.
Ja, also für eigentlich. Mich auch ohne das Bayern-Spiel, was natürlich eine Abnormalie ist, es steht ja Bochum deutlich besser da, hat die deutlich souveränere und sicherere Spielanlage, macht die solidere Arbeit.
Die besser funktionierende Mannschaft doch einfach.
Alles. Ne? Und jetzt auch, man muss ja auch mal ehrlich sagen, Bochum ist eine Mannschaft, auf die tippe ich nicht ewig oft in dieser Saison, obwohl sie so solide Arbeit machen. Und für mich haben sie sich spätestens letztes Wochenende auch einfach mal einen Dreiweg-Tipp von mir verdient, dass ich dann da auch noch 3,40er-Quoten auf die Bochumer kriege, die in der Tabelle verdientermaßen ablesbar das bessere Team in dieser Saison sind gegen ein weiterhin verunsichertes Stuttgart, was am letzten Wochenende zwischendurch auch wieder auf Kalajdzic verzichten musste, der nicht voll trainieren konnte, der wieder aus dem Rhythmus gekommen ist. Ich tippe auf Bochum.
Der VfL hat sich das Herz von Julius Eid erobert.
Für eine Episode.
Durch das stürmische 4-2 gegen die Bayern. Nee, gefällt mir gut. Hat mir auch sehr gut gefallen, was Bochum da gemacht hat, aber irgendwie, ich neige halt dazu zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann, lieber VfB? Na? So, ich gehe eher so in die Richtung, weil nochmal, sie müssen ja. Und Bochum
ja,
ist
aber
ja
auch, ne, ich sag nur.
In der Fremde ist der VfL Bochum ja nicht
es
gut.
Ist ja nicht ausgeschlossen, wenn nicht jetzt, wann dann, dass die Antwort nie ist und man einfach sang- und klanglos absteigt. Ne? Auch ja, das ist eine
das
Möglichkeit.
Das stimmt. Aber ich glaube, vorher wechseln wir den Trainer. Also so, wenn sie jetzt beispielsweise verlieren gegen Bochum zu Hause, wird es richtig, richtig kribbelig für den Kollegen Matarazzo da in Stuttgart. Kann man übrigens auch bei der Wettbasis mal vorbeischauen, da gibt es auch einen Artikel dazu. Ne? Welche Trainer könnten entlassen werden? Wer ist der Top-Favorit auf die nächste Entlassung? Wie sind so die Quoten auf den jeweiligen Trainer, auf die jeweilige Trainerentlassung? Also guck da gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Da gibt es auch, ich glaube, sogar 2 Artikel zu dem Thema. Und ansonsten, ich enthalte mich ein bisschen beim Tipp, du merkst das schon. Ich tue mich schwer, weil ich will ja eigentlich auf Stuttgart tippen, gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, diese 2,15er-Quoten auf den Heimsieg, die ist mir auch irgendwo nicht hoch genug. Also auch wenn die 2 natürlich vorne ist, aber die Stuttgarter sind so schlecht drauf, tun sich so schwer, sind dermaßen in der Krise und dann kommen euphorisierte Bochumer, warum gibt es da nur eine 2,15? Ich habe da einfach was Höheres erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja, also wenn die Quoten vertauscht wären, also diese 3,40-Quoten auf Stuttgart, dann hätte ich überlegt,
ja,
ob
gut.
Ich... Ja, aber dann hätte ich persönlich nochmal, wäre ich nochmal tief in mich gegangen und hätte überlegt, ist da nicht doch was möglich, so
nee,
ungefähr. Aber
dann wäre es super lukrativ. Aber ich habe einfach so eine 2,60 oder so erwartet, um ehrlich zu sein. Also die Quote ist mir unberechtigterweise niedrig. Wenn du zum Beispiel guckst, ne, Augsburg gegen Freiburg, Augsburg hat eine 3er-Quote.
Ja.
Warum hat Stuttgart nur eine 2,20? Also, oder auch Bielefeld gegen Union hat eine 3er-Quote. Das stimmt da für mich irgendwie nicht. Und das macht es für mich schwierig, auf Stuttgart zu tippen. Deswegen möchte ich es nicht tun, auf gut Deutsch.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Lass uns weitermachen. Wir haben eben über mein Herzgewinn geredet. Da hatte die nächste Mannschaft es sehr leicht, es wieder zu tun. Die siegreichen, doppelt siegreichen Wolfsburger, wieder auf Europakurs unter Florian Kohfeldt mit Max Kruse. Es geht steil nach oben. Und jetzt geht's gegen Hoffenheim. Alex will mir sicherlich die Tour wieder verderben und mir erklären, warum Wolfsburg hier verliert. Aber ich sage euch jetzt schon, die Wolfsburger gewinnen ab jetzt alles.
Aha. Ja, so ändert sich der Ton in diesem Podcast. Wie war das noch vor, ich glaube, 3 Wochen war es, ne? 3 oder 4. Ich werde nie mehr auf Wolfsburg tippen. Und zack.
Ja, in Fußballberichterstattungsjahren sind ja 4 Wochen quasi eine Ewigkeit. Das geht ja so schnell.
Vor allem geht es schnell, wie du deine Meinung abrupt um 180
Grad änderst. Naja, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht lang genug an ihn festgehalten habe eigentlich.
Ja, also gut, so, um zum Spiel zu kommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so positiv sehe wie du. Also klar, Wolfsburg jetzt 2 Siege in Folge, das ist natürlich positiv, aber es kommen halt die Hoffenheimer. Und die sind immer für Trouble gut. Also,
ne? Ja, das also mit verzerrt Blick auf vielleicht auch ein bisschen jetzt, ne? Leute, die nur auf die Form gucken, sehen natürlich bei Hoffenheim jetzt den letzten Sieg und dann Niederlagen, aber man muss da auch schon tatsächlich feststellen, dass das so wieder so diese typische, ja, irgendwie Hoffenheim-Krankheit war, dass man auch in den Spielen, die man verloren hat, eigentlich das bessere Team war. Man hat da sehr wenig Effektivität am Ende an den Tag gelegt, aber man hätte durchaus mehr verdient gehabt als das, was man am Ende jetzt in der, sagen wir mal, 5-Spiele-Form oder was man sich gerne anguckt, da sieht. Hoffenheim ist weiter gut unterwegs und zählt sicherlich in dieser Saison zu den besseren Mannschaften der Liga, das muss man sagen. Wolfsburg hat 2-mal gewonnen, einmal gegen Fürth 4-1, obwohl da auch viel glücklich war tatsächlich schon. Gegen Frankfurt hat man es richtig gemacht, meiner Meinung nach. Man hat irgendwie den Treffer geholt durch eine Einzelaktion, durch eine individuelle Klasse von dem Kruse, den man genau dafür gekauft hat. Das ist eben aufgegangen. Und dann hat man tatsächlich es ja geschafft, die Null zu halten, was ich schon als Fortschritt sehe, weil Frankfurt da viel versucht hat und Wolfsburg ja auch lange sehr, sehr unsicher war, ne, auch unter Kofeld. Und dass man auch viele Spiele aus der Hand gegeben hat, wirklich sehr gewackelt hat, dass man da die Null halten konnte, das würde ich schon als Fortschritt der Mannschaft verbuchen. Trotzdem war das sicherlich auch kein Fußballfest wieder. Also.
Ja, ich bin ja auch immer Fan davon, aufs Zustandekommen von Siegen zu blicken und nicht nur auf die reinen Ergebnisse an sich. Und das Zustandekommen gegen Fürth haben wir thematisiert mit diesen 2 abgefälschten Toren, die, ne, mehr als glücklich waren, auch wenn natürlich Wolfsburg zu dem Zeitpunkt schon führte, aber das ändert halt das komplette Ergebnis. Und das Zustandekommen in Frankfurt, zumindest das Zustandekommen des Treffers für mich mehr als glücklich, das ist für mich einfach kein
Was
Foul.
Was war da drin denn glücklich?
Das ist kein Foul.
Ach das bitte, ist aber das ist ja wirklich schlecht. Also, nee.
Das ist kein elfmeterwürdiges Foul.
Das ist keine valide Meinung, wenn man sich das nochmal in Zeitlupe anguckt, Alex. Das können wir nicht diskutieren.
Können wir wirklich nicht, weil du scheinbar nicht gewillt bist, da zuzugeben, also, dass das kein Foul war.
Nee.
Ich glaube, Kruse hat das übrigens selber sehr ehrlich zugegeben nach dem Spiel, hat er gesagt, der Schiedsrichter hat das gepfiffen, weil es außerhalb war, weil er nicht wusste, dass es innerhalb war. Der VAR hat ja dann festgestellt,
gut, kann
dass
man
es
natürlich,
exakt auf der Linie war.
Kann man sich natürlich fragen, warum ein Foul nur außerhalb ein Foul sein soll. Wenn es ein Foul ist, ist es ein Foul. Ne?
Ja, also, aber Kruse hat ja selbst gesagt, wenn der Schiedsrichter gesehen hätte,
ja, weil er weiß, wie es normalerweise funktioniert, aber das macht es nicht weniger faul.
Ja doch, natürlich macht es weniger faul, weil du einfach für eben Zufälliges im Weg stehen und du kannst dich nicht in Luft auslösen, im Strafraum normalerweise.
Ich bin da absolut bei dir in normalen Fällen, allerdings stand Martin Hinteregger nicht und hat sich auch nicht versucht, in Luft auszulösen oder stand auch nur, sondern ist mit einem Sprung nach vorne in den Spieler gegangen und das ist schon mal ein Unterschied.
Unabhängig davon, für mich war das Zustandekommen sehr glücklich aufgrund dieses Elfmeters, der, ne, auch durch VAR erst korrigiert wurde und so ging sie in Führung, dass er das ganze Spiel konditioniert und verändert und dann natürlich konnte Wolfsburg tiefer stehen. Frankfurt hat sich, ne, die Zähne ausgebissen und wurde dann ausgekontert und das sah Trapp übrigens auch nicht gut aus beim 2-0. Also das Zustandekommen, und darauf wollte ich ja nur hinaus, dieses 2-0 Auswärtssieges war sehr etwas glücklich. So. Und das, finde ich, sollte man einfach mit einkalkulieren, bevor man hier Vollgas auf den Tipp
Wolfsburg
erneut geht.
Ich tippe auf Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt das 3. Spiel in Folge. Ich glaube, man spielt sich tatsächlich gerade so ein bisschen in einen Trend hinein. Ich glaube auch, dass es nicht das ansehnlichste Spiel sein wird, aber Hoffenheim wird gerade in solchen Spielen dann doch immer mal wieder was liegen lassen, weil sie eben nicht effektiv genug sind, weil ihnen ja dann doch vielleicht dieser eine Stürmer fehlt, der die 20 Tore in der Saison erzielt im Kader. Und das Ding ist auch tatsächlich, dass ich, wie gesagt, zumindest defensiv und was die Leidensfähigkeit und die Stabilität innerhalb der Mannschaft angeht, schon Fortschritte bei Wolfsburg sehe, auch ohne jetzt hier irgendwie immer nur Quatsch zu reden, sondern das meine ich ganz ernst. Und tatsächlich Ja, sind das so Gründe, wo ich irgendwie davon ausgehe, dass man das nochmal ein bisschen belegen wird? Auch weil sich meistens über eine ganze Saison, Alex, am Ende in der Saison so ein bisschen doch die Qualität der Mannschaften abbildet. Und Wolfsburg hat jetzt so lange liegen lassen, dass so eine kleine Siegesserie und man steht am Ende auf Platz 8 oder so, das entspricht dann doch eben auch dem Kader, der da weiterhin bezahlt wird mit gutem Geld. Deswegen gehe ich davon aus, dass man diesen Weg so ein bisschen fortführen wird und dass man am Ende der Saison tatsächlich nicht 3 Punkte vor einem Abstiegsplatz stehen wird, sondern eher 10.
Ich wäre gewillt, eine Wette einzugehen, dass Wolfsburg nicht Achter oder besser wird. Also schlechter als Acht beendet die
Ich muss mal
Saison.
kurz in die Tabelle gucken.
Aktuell sind sie Zwölfter, aber auf Platz 8 sind es 5 Punkte. Der FC,
Ja,
also der erste
alles
FC
klar, das
Köln, ist
schaffen sie.
Achter.
Ja,
Also
das wette ich mit dir sehr gerne.
gut, überlegen wir uns was off-air. On-air halte ich mit dem Tipp, Schrägstrich der Wette dagegen, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Kurze Erklärung. Klar, die Wolfsburger haben jetzt hier mächtig Selbstvertrauen getankt, 2 Siege in Folge, das gibt den Aufwind. Gleichzeitig Hoffenheim grundsätzlich eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, die aber in der Fremde immer wieder Probleme hat. Sie tun sich zu Hause wesentlich leichter. Sie sind richtig heimstark, die Hoffenheimer, mit, was sind sie, 5 beste Heimmannschaft, 7 von 11 gewonnen. Also zu Hause läuft es, in der Fremde läuft es eben nicht. Da haben sie 6 von 11 verloren. Nur 3 Auswärtssiege, deswegen. In der Fremde Hoffenheim eher nicht so gut, gleichzeitig aber eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Gleichzeitig die beiden Siege von Wolfsburg etwas glücklich. All diese Gemengelage führt dazu, dass ich aufs Unentschieden gehe bei diesem Spiel.
Ja, gut, dann werden wir das natürlich auch nochmal nach dem Wolfsburg-Sieg aufgreifen in der nächsten Woche und können eigentlich direkt weitergehen. Ich möchte nur nochmal kurz herausstellen, das ist eigentlich schon fast ein Trademark. Ich glaube, wir sind in Deutschland der Fußball-Podcast, in dem prinzipiell so im Schnitt am längsten über Wolfsburg geredet wird. Das ist immer hier absoluter
An mir
Themenschwerpunkt.
liegt es eher nicht. Ja.
Ja, dass sie dann auch noch Max Kruse kaufen, ich meine, wie soll ich da aus dem Schwärmen wieder rauskommen?
Ja.
Wir machen
Nochmal,
weiter.
kleine Anekdote übrigens, die Max-Kruse-Geschichte kennt ja nicht jeder. Ihr seid ja quasi Nachbarn
Ja,
gewesen.
deswegen verfolge ich das ja sehr gerne.
Ja.
Max Kruse kommt ja aus demselben Dorf im Osten von
Genau.
Hamburg wie ich, sind da quasi
Genau,
in
das
derselben
ist so
Gegend
der
aufgewachsen.
Hintergrund. Deswegen alles, was Max Kruse anfasst,
Ist Gold für mich.
ist für dich Gold,
Ja,
genau. Und deswegen
genau.
bist du erst jetzt erst recht Wolfsburg-Fan. Und wenn Max Kruse zu, weiß ich nicht, PSG geht, dann kaufst du dir halt einen Tag später das Trikot, ne?
Ja, tatsächlich würde ich ein PSG-Trikot mit Kruse-Flock sogar ganz geil finden, irgendwie.
Ja, das ist traurig, aber das führen wir mal
Naja.
nicht weiter aus.
Lass uns weitermachen mit Köln gegen Frankfurt und damit mit zwei Mannschaften, die nochmal Punkte liegen lassen müssen, damit Wolfsburg auf Platz 8 marschieren kann, denn sie stehen vor ihnen. Frankfurt und Köln, beides Mannschaften, ich habe es eben so ein bisschen das Bündel genannt, ne? Köln 32 Punkte, damit 2 Punkte hinter Leipzig auf Platz 4. Frankfurt auf Platz 10, aber trotzdem nur 3 Punkte, 31 haben sie hinter Leipzig auf Platz 4. Also noch in diesem Europabündel irgendwie mit im Rennen drin. Und das, obwohl ja beide am vergangenen Wochenende auch wieder eine Niederlage einfahren mussten. Frankfurt, haben wir ja schon gesagt, hat gegen Wolfsburg verloren. Vor allen Dingen wieder mal bedenklich, da tatsächlich die Leistung des ja sowieso schwächelnden Hinteregger, der irgendwie einfach in der Phase zu stecken scheint, wo wirklich sehr, sehr wenig gelingt, war auch an beiden Gegentoren beteiligt. Auf der anderen Seite hast du die Kölner, die eben dann gegen Leipzig unterlagen, gerade weil man überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen ist, in der ersten Halbzeit deutlich unterlegen war. Leipzig, aber wie gesagt, spielt auch wieder standesgemäß, glaube ich. Deswegen eines der Spiele, wo man auch aus Kölner Sicht sagt, das kann man mal verlieren. Gerade aus Kölner Sicht läuft vieles nach Plan. Frankfurt schwankt weiter so ein bisschen.
Wirst du eigentlich aus den Frankfurtern schlau in dieser Saison? Sie haben
Nee, nicht
zum
wirklich. Also man hat
nicht
ja
wirklich, ne?
Vor der Winterpause gedacht, jetzt haben sie sich gefangen und jetzt werden sie wieder marschieren. Der Kader ist immer noch interessant, es klappt alles. Und dann kam die Winterpause und dann ging es ja doch wieder los mit dieser launischen Diva, wie ja auch die Fans selber immer sagen über die SGE. Und das zeigen sie in dieser Saison, finde ich, wieder sehr gut. Es ist ein Auf und Ab, was man nicht ganz nachvollziehen kann, weil gute Leistungen so gut sind, dass es nahelegt, okay, jetzt kann es wirklich mal wieder richtig gut losgehen und schlechte Leistung dann, ja, wie auch das Spiel gegen Wolfsburg oder so, da ist man dann auch offensiv so ideenlos, dass man sich wieder fragt, wie man überhaupt noch ein Spiel gewinnen will. Also es ist wirklich ein Auf und Ab mit den Frankfurtern und wie gesagt, deswegen bin ich auch der Meinung, Köln tatsächlich spielt einfach über ihren Möglichkeiten, die man ihnen zugestanden hat, punktet weiter ja auch regelmäßig. Deswegen würde ich sagen, die sind deutlich zufriedener noch mit dem Saisonverlauf bis jetzt als die Frankfurter in diesem direkten Duell.
Also diese Dievenhaftigkeit und diese Launen von Frankfurt sind mir auch ein absolutes Rätsel. Nur um es mal zu verdeutlichen. Saisonstart, da haben sie 6 Spiele in Folge nicht gewinnen können. Dann haben sie zwischen Spieltag 11 und Spieltag 17 6 von 7 Spielen gewonnen, sind ja marschiert bis in die Europapokalplätze. Und jetzt haben sie einfach 4 von 5 Spielen wieder nicht gewonnen. Na, zwischendurch das 3-2 gegen Stuttgart, ansonsten Niederlage gegen Wolfsburg, Niederlage gegen Bielefeld, vor allem zu Hause beide Niederlagen ohne eigenes Tor. Das ist ja katastrophal. Unentschieden in Augsburg auch ziemlich katastrophal für die Ansprüche der Frankfurter. Und dann klar, dieses 2-3 gegen Dortmund, viel thematisiert, aber da kulminiert sich ja diese Dievenhaftigkeit in einem Spiel. Du führst zur Halbzeit 2-0 und verlierst 2-3 in der zweiten Halbzeit.
Ja,
ne? Also
absolut.
Launenhaftigkeit und Dievenhaftigkeit bei Frankfurt, wie immer an der Tagesordnung. Das macht es natürlich sehr, sehr schwer, grundsätzlich Spiele dieser Frankfurter zu tippen und einschätzen zu können, welches Frankfurter Gesicht du am jeweiligen Spieltag immer siehst.
Ja,
Das
ich glaube, was es mir ein bisschen leichter macht in diesem Aufeinandertreffen, ist eher das Kölner Gesicht zu Hause. Das ist nämlich sehr gut.
ja.
Und das, ja, gegen eine Mannschaft, die weiter schwankt, die weiter auch eben, ich glaube, das Problem auch in dem Aufeinandertreffen von Frankfurt und Köln direkt ist eben, dass Köln einen ganz klaren, vorgezeichneten Plan hat, wie sie Tore erzielen wollen. Und das ist das, was Frankfurt in manchen Spielen eben dann doch fehlt. Und ich glaube, das ist hier auch der Vorteil.
Flanken auf Anthony Modest als Disclaimer.
Ja,
Das ist
natürlich.
der Angriffsplan.
Modest, glaube ich, 43% aller Tore der Kölner erzielt Saisontore, aber es macht ja keinen Unterschied. Anscheinend ist es dann eben auch in der Häufigkeit, in der man es bespielt und so, nicht immer hundertprozentig zu verteidigen. Frankfurt hat diese Aussetzer, diese Ausrutscher in der Defensive, die es auch mal möglich machen. Und Köln hat eben gerade diesen Unterschiedsspieler. Man muss es ja so sagen. Sie haben einen dieser Stürmer, der Spiele gewinnt in der Bundesliga. Und den hat Frankfurt eben nicht. Den hatten sie letztes Jahr mit Silva, den haben sie jetzt nicht. Und deswegen tendiere ich hier tatsächlich so ein bisschen dazu, dass die gute Heimserie der Kölner einfach weitergeht. Ich sag mal, in
Stichwort
Frankfurt würde ich nochmal anders aufs Spiel blicken, aber das sind hier so die Anhaltspunkte, wo ich dann doch Richtung Köln tendiere.
Modest, der ist ja wieder dabei. Letztes Wochenende, also voraussichtlich wieder dabei. Letztes Wochenende fehlte er, ja. Ich glaube, er war erkrankt oder irgendwas. Also kein Corona, sondern einfach so einen.
Nein. Wer hatte einen negativen Corona-Test?
Ach, war es doch.
Anthony Modest.
Ja, aber war es eine offizielle Corona-Erkrankung oder war
Nein,
es
nein,
eine
nein. Ich hätte
Erkrankung?
deswegen hier negativer Test gesagt.
Ach so, okay. Also auf jeden Fall ist er wieder voraussichtlich dabei. Und das ist einfach ein Schub, ne? Wenn du sagst, hier, der Talisman schlechthin, Kopfballtore, 10 oder 11, glaube ich, nur per Kopf erzielt, oh, grandios, in toller Form jetzt, kehrt zurück. Das ist natürlich ein Schub für die Kölner. Und nochmal, gegen diese dievenhaften Frankfurter, da kann man sich schon mal einen Heimsieg ausmalen, so grundsätzlich als FC. Und sollte es diesen geben, träumt man erst recht von Europa. Also ich will es nicht ausschließen, 2,30er-Quoten übrigens auf den Kölner Heimsieg, finde ich auch gar nicht so unattraktiv. Ich werde mich trotzdem enthalten beim Dreiweg-Tipp, weil nochmal, ne, launenhafte Frankfurter, da ist alles möglich. Also das Unentschieden ist für mich super wahrscheinlich. Ein Heimsieg durch ein Kopfballtor von Modest ist für mich super wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, dann gewinnt Frankfurt 2-1, dann wäre ich auch nicht überrascht, weil die einfach einmal hier, weiß ich nicht, Kostic mal wieder entwischt und das Ding in den Winkel haut oder so. Deswegen, ich tue mich sehr schwer beim Dreiweg und enthalte mich lieber und sage lieber hier, ich glaube, beide treffen. Also ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sehen sogar Tore auf beiden Seiten mit mehr als 2,5. Also kann man auch als Kombi spielen, ne? Beide treffen und over 2,5. Das sind so meine, in die Richtung gehe ich bei dem Tipp.
Ich sag, Köln gewinnt. Ich mach's mir einfach und glaube an den Heimsieg der Kölner und auch an die europäischen Träume dann natürlich, das ist
Ja,
richtig
nur
gesagt.
absolut berechtfertigt, gerechtfertigt. Also da darf man
Dann
schon träumen.
lass uns mal das nächste Spiel, denke ich, können wir recht schnell machen. Bayern spielt gegen Fürth,
Da kann man nicht träumen.
hat 2 Spiele in Folge nicht gewonnen. Champions League gegen Salzburg nur 1-1 und lag da auch zurück und davor 4-2 gegen Bochum verloren. Jetzt geht's gegen den 18., also die größtmögliche Spannweite in dieser Liga, qualitativ und tabellarisch. Und ja, auch das mit den Ergebnissen vorher ist, glaube ich, ein bisschen blöd für die Fürther gelaufen, weil ja, ich kann mir gut vorstellen, das wird jetzt nicht das dritte Spiel in Folge sein, was Bayern nicht gewinnt, ehrlich gesagt.
Hast du am Montag in unserer Champions League-Folge nicht schon gesagt, es wird keine 2 Spiele in Folge geben, die Bayern nicht
Tatsächlich
gewinnt?
habe ich mir das auch gedacht, aber gut, Salzburg hat tatsächlich auch ein gutes Spiel gemacht und ist meiner Meinung nach auch nochmal auf vielleicht einem anderen Level dann Heimspiel Champions League anzusiedeln als Greuther Fürth.
Daran gibt es keine Zweifel, das
Also
stimmt.
32er-Quoten haben die Fürther für alle, die hier das nächste ganz große Wunder erwarten. Aber wie gesagt, ich sehe hier tatsächlich Ja, nicht wirklich große Chancen. Vielleicht, ja, Handicap-Tipps sind auch nicht lukrativ, sogar. Da weiß auch jeder, was los ist bei den Bayern. Handicap, normaler Tipp auf Bayern. Ein Handicap-Tipp bringt 1,20. Also,
Ja.
es
Man
gibt
muss nach.
theoretisch keine andere Möglichkeit. Wir haben ganz große Wunder erlebt im Fußball, aber lass uns ehrlich sein, Alex.
Man muss nach anderen Dingen blicken, die lukrativ sind, sollte man diesen Tipp irgendwie oder dieses Spiel in seinen Tippschein mit aufnehmen. Mein Go-to-Move ist, du kennst ihn eh und unsere Stammhörer kennen ihn auch, drauf zu gucken, was gibt's, wenn Bayern zu Null gewinnt, Schrägstrich drauf zu gucken, was gibt's, wenn Bayern mit Gegentor gewinnt.
Genau.
Und dann für sich selbst überlegen, was ist für mich wahrscheinlicher, wie gut ist der Gegner offensiv. Der Gegner ist offensiv nicht so gut. So viel sei vorweggenommen. Bei den Fürthern, sie sind auch auswärts nicht so gut. Noch logischerweise erst einen Auswärtspunkt und erst 9 mickrige Auswärtstore. Also, wie wäre es mit Bayern? Gewinn zu Null, 1,80er Quote. Immerhin, also es ist nicht berauschend logisch, wird es nicht sein, wenn Bayern gegen so eine Mannschaft zu Hause spielt, aber immerhin tippbar. Eine 1,80 ist tipp mehr als tippbar, finde ich.
Absolut, genauso wie wenn man sagt, Mensch, die Bayern-Defensive wackelt so sehr und Fürth hat ja in letzter Zeit auch ordentliche Ergebnisse eingefahren. Vielleicht kommen die wie auch immer auch zu dem einen Treffer, ne? Es kann ja auch ein 5-1 werden ungefähr. Dann haben wir
Genau.
ja sogar Zweierquoten schon auf beide Teams treffen. Also auch das tatsächlich eine der lukrativeren Quoten an diesem Nachmittag.
Ich erinnere mich beispielsweise an unsere Besprechung beim Hinspiel, also beim Hinrundenspiel. Da habe ich drauf getippt, Bayern gewinnt zu 0. Und wie ging es aus? 3-1. Weil die Fürther einfach in der, ich glaube, 86. oder so dieses eine Tor schossen. Weil ich glaube, Bayern zu dem Zeitpunkt in, also alles war easy, alles locker, 3-0 geführt. Dann haben sie plötzlich rot bekommen, Notbremse. Und dann hat Fürth eben dieses eine Tor hinten raus geschossen. Und mein Tipp war dahin. So. Und deswegen, die Fürther können auch gegen die Bayern das eine Tor schießen, weil die Bayern hinten einfach immer mal pennen und immer mal unachtsam sind. Das hat man zuletzt ja einfach häufig gesehen. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, wenn du 4 Tore gegen Bochum kassierst, ne? Ich meine, überhaupt schon verlieren in Bochum ist das eine, aber mit 4 Gegentreffern verlieren, gegen Leipzig hast du ja auch 2 kassiert. Auch die sehr harmlose Hertha hat ein Tor gegen dich geschossen. Zu Hause hast du gegen Gladbach 2 Gegentore kassiert. Also es ist schon immer mal möglich für die Bayern, dass sie so wackeln. Nichtsdestotrotz bleibe ich tatsächlich meinem Hinrundentipp treu und sage erneut, Bayern gewinnt zu 0. Und wenn sie es wieder versauen, bin ich nicht sauer, aber ich gönne ja den Fürthern ein Tor, aber es würde mich überraschen. Also ich sage erneut, Bayern gewinnt zu 0, 1,80er Quote bei Bwin.
Ja, lass uns einfach direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Dortmund gegen Gladbach, Borussia-Duell. In der Hinrunde konnte das Gladbach gewinnen, einer der wenigen größeren Lichtblicke in einer enttäuschenden Saison bis jetzt bei den Fohlen. Und jetzt geht's wieder gegeneinander. Hier natürlich der Disclaimer, Dortmund muss noch gegen die Rangers ran am Tag dieser Aufnahme. Also da haben wir das letzte Spiel noch nicht gesehen. Feststehen tut aber, dass wenn Erling Haaland ins Geschehen angreift, dann erst gegen Gladbach, also der kann sich auch nicht gegen die Rangers verletzen, weil da wird er nicht dabei sein. Dass die Situation Emre Can heute gegen die Rangers rot gesperrt, also auch wieder im Kader dann am Wochenende durchaus vertreten. Die Personallage entspannt sich wieder so langsam. Und ja, wenn man auf die Ergebnisse guckt, hast du natürlich auch in den letzten 5 Spielen 4 Siege. Man läuft weiter nach Plan. Platz 2 ist weiter, ja, der wahrscheinlichste Tabellenausgang. Man hat sogar 3 Punkte wieder gut gemacht auf die Münchner am letzten Spieltag mit dem souveränen dann doch Sieg gegen Union Berlin. Aber dieses 5-2 gegen Leverkusen, das ist halt auch eben genau das, was Dortmund diese Saison ist und wo man immer darauf achten muss, die können auch richtig enttäuschen. Und das gegen Gladbach ist das durchaus auch im Bereich des Möglichen, auch wenn Gladbach selber eine enttäuschende Saison spielt.
Weiß ich nicht, ob ich das im Bereich des Möglichen erachte. Dafür haben mich die Gladbacher grundsätzlich zu sehr enttäuscht. Natürlich haben sie jetzt endlich mal gewonnen, aber wie auch nur 3-2 gegen Augsburg zu Hause, wo du dir auch denkst, 2 Gegentore daheim gegen Augsburg, muss das denn sein? Also es spricht auch Bände, wie labil diese Gladbacher zuletzt sind. 1-1 gegen Bielefeld immerhin, juhu, 2 Spiele ungeschlagen. Das ist ja schon super positiv für die Gladbacher, da mal eine Mini-Mini-Ungeschlagen-Serie aufzubauen. Davor gab es sehr, sehr viele Niederlagen und sehr, sehr viele Gegentore, sprich, die Abwehr ist einfach nicht sicher, ist wackelig ohne Ende und dann in Dortmund, die heimstark sind ohne Ende Und mit Haaland, der voraussichtlich zurückkehren könnte, selbst wenn er vielleicht nur 30 Minuten spielt, aber wir wissen ja, der ist auch in 30 Minuten immer für einen Doppelpack gut. Deswegen, ich mache mir Sorgen um die Gladbacher, vor allem um die Abwehr der Gladbacher. Dementsprechend kannst du dir schon denken, was ich tippe.
Ja, auf jeden Fall mache ich mir auch Sorgen um die Dortmunder Abwehr, generell über die Saison, denn die brilliert auch nicht. Deswegen ist mein Tipp ganz einfach zusammengefasst. Ich glaube auch am Ende, Dortmund verliert nicht beide Duelle gegen eigentlich ja auch sowas wie einen Lieblingsgegner fast in der letzten Zeit, sondern wird hier den Sieg holen. Aber ich würde das kombinieren und sagen, beide Teams treffen und Dortmund gewinnt.
Genau,
Das
das war mein
ist,
Tipp.
ja, glaube
Genau,
ich,
das war
sehr,
mein
sehr
Tipp.
naheliegend, dass man da am Ende vielleicht die Nase vorne hat, aber so wie Dortmund verteidigt in dieser Saison zwei Ligaspiele zu null, das ist auch schwer vorstellbar in Schwarz-Gelb, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch schwer vorstellbar, vor allem weil sie ja gegen Union Glück hatten. Für mich ist das kein, was war
Ja.
das? Foul wurde da gepfiffen beim Gegentor, ne? Das war für mich kein Foul. Also auch da bin ich wieder bei. Da hatten sie Glück, da hat VAR eingegriffen und Dortmund das zu null gerettet. Tut natürlich der Mannschaft grundsätzlich gut, da endlich mal ein Shutout. Aber ja, gegen Gladbach sehe ich ihn auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube auch, dafür sind auch die Gladbacher grundsätzlich zu offensiv stark. Ne? Und die
Ja.
Dortmund dazu offensiv wackelig. Plus Doppelbelastung musst du auch einfach mit einkalkulieren, unabhängig davon, wie jetzt das Spiel gegen Rangers
Hofmann
ausgehen
hat
wird.
auch mal
Aber
Bock gegen seine Ex-Kollegen,
genau. Aber
also.
einfach, dass du Donnerstag, Sonntag spielst, das ist einfach eine Doppelbelastung. Die musst du mit einkalkulieren. Jetzt weiß ich nicht, ob Hummels beide Spiele gehen wird, aber ne, er ist ja nicht mehr der Jüngste.
Nee,
Das
kann man
kann
sehr gut
sich.
sagen, aber bei Hummels, dass er sie gehen wird.
Ja, schön, ja. Von daher, das sollte man einkalkulieren. Also ich erwarte tatsächlich wieder Spektakel. Ich erwarte Tore auf beiden Seiten, logischerweise. Also auch einige Tore, sprich over 2,5. Also die Kombi-Tipp Dortmund gewinnt und beide treffen. Oder Dortmund gewinnt over 2,5. Ich könnte mir sogar ein over 3,5 super gut vorstellen. Also so in die Richtung 3-1, 3-2,
Ja.
4-1, 4-2. Ne, richtig schön Türchen. Aber am Ende sollte Dortmund die bessere Fußballmannschaft sein, weil eben die Gladbacher einfach zu wackelig, zu verunsichert sind und weil Dortmund schlicht und ergreifend zu Hause spielt, wo sie super stark sind.
Und Dortmund eben die Mannschaft ist, sieht man ja auch, egal wie am Ende die Leistung ist, sie fahren sehr, sehr viele Siege ein in dieser Saison, ne? Und das ist eben die zusätzliche Reife, die dann Gladbach vielleicht fehlt. Sprung zum letzten Spiel. Und zu einer Mannschaft, die 375 Millionen verbrannt hat, Lars Windhorst will das aber nicht akzeptieren. Also, Hertha BSC mal wieder mitten im Chaos, muss man sagen. Man hat es geschafft, den Trainer zu wechseln und dann, ja, Knackpunkt der Hinrunde, dass Dardai bleiben wurde, waren tatsächlich zwei Siege gegen Bochum und Fürth. Jetzt hast du wieder hintereinander gegen beide Aufsteiger gespielt mit Korkut, Unentschieden und Niederlage.
Nicht gut, ne?
Nicht gut. Und tatsächlich muss man, glaube ich, also aus meiner Sicht kann man das harsche Urteil fällen. Es gibt noch andere Mannschaften, die da auch ganz tief drin stecken, aber wenn eine Mannschaft für mich weiterhin ganz tief im Abstiegskampf steckt und auch ein Kandidat auf einen Abstieg ist, dann ist das Hertha BSC.
Ja, gehe ich mit. Muss ich auch ehrlich gesagt an der Personalie des Trainers irgendwo auch festmachen, die für mich falsch gewählt wurde. Also da ist dann auch
Gut,
Freddy Bobic,
ich wollte
ne,
gerade
in der
sagen,
Pflicht, die kritikfähige Personalie auch von Windhorst wahrscheinlich. Das ist keine gute Trainerwahl gewesen. Wir haben das eh schon hier besprochen oder vielleicht auch privat, vielleicht auch auf Twitter, wahrscheinlich auf all den Medien. Ne? Das ist nicht die Trainerwahl, die ich mir wünschen würde aus Hertha-Sicht. Deswegen überrascht mich das kein Stück und deswegen gehe ich da voll mit. Die werden mit diesem Trainer bis zum Schluss da unten drin stecken.
ja. Und nicht nur der Trainer, ne? Deswegen finde ich auch diese Kritik, Freddy Bobic kam ja mit sehr, sehr viel
Vorschuss.
Vorschusslorbeeren auch. Und der Kader ist ja auch überhaupt nicht besser geworden, ne? Man sieht überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Man hat ja im Sommer wahnsinnig viel durchgetauscht, auch im Winter nochmal aktiv geworden. So wirklich funktionieren scheint da eben auch im Kader gar nichts. Und man ist jetzt wirklich in akuter Gefahr, dass man die Liga verlässt. Es wird oft davon gesprochen, dass Bobic eben einen langfristigen Plan hat, deswegen auch diese Transfers. Aber so ein langfristiger Plan kann dir natürlich gut verhauen werden, wenn der erste Schritt so viel Schaden anrichtet, dass du auf einmal in der zweiten Liga unterwegs bist und der Investor auch keinen Bock mehr auf dich hat, ne? Also, da spielt er mindestens mit dem Feuer. Keine Ahnung, ob man da jetzt entkommt nochmal und in 3 Jahren sagt man, Mensch, was war das für ein brillanter Plan damals von Bobic? Aber ich sehe da akute Gefahr, dass alles das gerade, ja, nach hinten losgeht. So wie die Hertha auch gegen Fürth aufgetreten ist, wie mutlos. Jetzt geht's gegen Leipzig. Die sind gut drauf. Die spielen um den Champions-League-Platz, den sie, wie gesagt, auch sichern müssen. Denn wir haben ja so oft angesprochen, schon in dieser Folge, auch wie dicht die anderen Mannschaften noch dran sind. Ich sehe da absolut keine Chance. Ich sehe da ein weiteres enttäuschendes Spiel bei Hertha, weil auch einfach, Ja, es gab jetzt keinen Trainerwechsel oder sonst was. Es gab keine ganz großen Erschütterungen. Für mich ist da ehrlich gesagt ganz offensichtlich, dass diese Mannschaft gegen eine Mannschaft wie Leipzig im Moment nicht bestehen kann. Und das unterstreichen wir jetzt mal knallhart mit einem Handicap-Tipp.
Gefällt mir. Also auch für mich gibt es da wenig Zweifel. Die Krisenstimmung durch dieses Winters-Interview, die wird, glaube ich, über das Wochenende hinausgehen. Sprich, und das ist übrigens ein bisschen überraschend wahrscheinlich für den einen oder anderen, der nicht täglich auf die Tabelle, vor allem auf die Auswärtstabelle blickt. Leipzig hat erst einen Auswärtssieg eingefahren, der war ja in Stuttgart. Sprich, es gibt jetzt endlich aus Leipziger Sicht den zweiten Auswärtssieg. Das ist auch mein Tipp. 1,60er Quoten finde ich übrigens tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das würde ich auch so gerne einfach so mitnehmen
Ja,
auf
2,50er dann beim Handicap übrigens.
unseren Tippschein. Aber tatsächlich, auch ich habe schon kurz darauf gespitzt, wie die Quoten auf Handicaps sind. Denn man weiß ja aus Erfahrung, wenn es so roundabout eine 1,60 auf einen normalen Siegtipp gibt, dann gibt es schöne, interessante Zweierquoten im mittleren Bereich aufs Handicap und das macht es lukrativ. Wer ja 2-0 in Stuttgart gewinnt, warum soll denn der nicht 2-0 in Berlin gewinnen? Oder
Na,
3-0 oder
3-1,
3-1,
3-0.
ist ja
Alles im
egal.
Bereich des Möglichen.
Absolut genau. Aber 2-0 wäre halt ein stinknormales
Ja.
Ergebnis und du weißt ja, daran glaube ich gerne, wenn Leipzig gegen diese kriselnde Hertha spielt.
Absolut. Da bin ich bei dir und dann lass uns, wo wir uns doch mal komplett einer Meinung sind heute, es war ja eher eine Folge, wo wir das nicht immer waren, lass uns das nutzen, um ja in Harmonie den Podcast für heute zu beenden. Wir hören uns nächste Woche natürlich direkt wieder dann auch.
Am
Also es ist
Montag schon
kein,
übrigens.
genau, es ist kein Abschied auf eine Woche. Das müssen wir nicht durchhalten, sondern wir sprechen natürlich nächste Woche wieder über die Champions League auch. Da sind ja die anderen vier Achtelfinalspiele und dann blicken wir auch wieder auf die Euroleague, wissen dann ja auch schon mal die ersten Ergebnisse der deutschen Mannschaften. Unter anderem sprechen wir über Atletico gegen Manchester United. Also große Teams, große Namen, habe ich Bock drauf. Aber erstmal wird jetzt das Bundesliga-Wochenende genossen, hoffentlich auch aus eurer Sicht. Und wir verbleiben mit freundlichem Gruß. Tschüss.
Ciao.